Tagesdosis.
22. April 2024. Immanuel Kants 300. Geburtstag. Teil 2. Reiseimpressionen aus Kaliningrad, ehemals Königsberg. Ein Kommentar von Wolfgang Effenberger. Am 22. April 2024, dem 300. Geburtstag von Immanuel Kant, sollte neben anderen Veranstaltungen die erste internationale Konferenz zum ewigen Frieden in Königsberg, Kaliningrad stattfinden. Wolfgang Effenberger war eingeladen, einen Kurzvortrag zur aktuellen Lage und zu Kants Vision eines Weltfriedens zu halten. Die Philosophin und ehemalige BR-Sprecherin Beate Himmelstoß hatte einen Vortrag zum philosophischen Aspekt von Kants Friedensschrift vorbereitet. Und der Komponist Rainer Bartesch hatte für diese Konferenz die eigens dafür komponierte orchestrale Tondichtung Aurora Pacis, Morgenröte des Weltfriedens, beigesteuert, die das Kaliningrader Sinfonieorchester unter der Leitung von Arkadi Feldmann uraufführen wollte. Keine zwei Tage vor Abreise wurde die Veranstaltung vom Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow abgesagt. Was tun? Fahrkarten und Visum verfallen lassen? Nein, das wäre zu schade. Also traf sich die kleine Gruppe aus Bayern am Abend des 19. April mit ihrem Ansprechpartner Uli Hoppe, Berliner Freunde der Völker Russlands, und dem Liedermacher Tino Eisbrenner in Berlin, um sich dann am Morgen darauf im Kleinbus des Sängers und unter sachkundiger Führung von Ulrich Hoppe auf den Weg nach Kaliningrad, ehemals Königsberg, zu machen. Trotz deutlicher Verzögerungstaktik an der polnisch-russischen Grenze, die zu einer insgesamt 5-stündigen Wartezeit führte, blieb die Stimmung im Team ungetrübt. Der 21. April wurde nun zum Ausflug in das mondäne Seebad Selenogradsk, bis 1947 deutsch Kranz, genutzt. Ein Badeort an der Salamandküste in der russischen Oblast Kaliningrad im ehemaligen Ostpreußen. Einblick in das russische Leben vermittelte Olga Scholmowa, unsere russische Fremdenführerin und Kant-Expertin. Spätabends fand zu Ehren Kants im Kaliningrader Dom für 300 geladene Gäste eine musikalisch begleitete Lesung »Kant und die Musik« statt. Um Mitternacht wurde gemeinsam mit Sekt auf Kants Geburtstag angestoßen. Zudem konnten die Zuhörer das in den 1990er Jahren im Dom auf mehreren Etagen eingerichtete Kant-Museum besichtigen. Am nächsten Tag, Kants 300. Geburtstag, trafen sich weitere Berliner Freunde Russlands, um auf dem Campus der Kant-Universität am Kant-Denkmal Blumen abzulegen. Nachdem sich der Vorplatz geleert hatte, hielt Wolfgang Effenberger am Denkmal von Kant bei leichtem Schneeregen spontan seinen für die Konferenz vorbereiteten 15-minütigen Redebeitrag, der von Rainer Bartesch aufgezeichnet wurde. Er ist überschrieben »Die UN-Charta – Anspruch und Wirklichkeit«. Dieses Thema wurde gewählt, da sich die kantischen Vorschläge zum internationalen Völkerrecht durch die UN-Charta ziehen, obwohl sich diese an keiner Stelle explizit auf Kant beruft. Im April 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hatten sich Vertreter von 51 Staaten im Opernhaus von San Francisco versammelt, um die Gründung der Vereinten Nationen vorzubereiten. In der Einladung zur Gründungskonferenz war das Ziel dieser zu schaffenden Organisation fest umrissen. Zitat: Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Zitat Ende. Doch wie sollte etwas aufrechterhalten werden, was es bis dahin noch nicht gegeben hatte? Für Weltfrieden und internationale Sicherheit musste erst ein neuer Rahmen geschaffen werden, die Charta der Vereinten Nationen. Ein Regelwerk, in dem sich die beteiligten Nationen bei offizieller Gleichberechtigung zu einer friedlichen Regelung aller internationalen Streitfragen verpflichteten. Mit Recht kann die UN-Charta als, Zitat, juristische Ausformulierung kantischer Gedanken, Zitat Ende, bezeichnet werden. Zitat, Kants Friedensschrift bildet einen wesentlichen Teil der Theoriegeschichte von Völkerbund und Vereinten Nationen. Zitat Ende. Kants Friedensentwurf leitete eine breite Friedensdiskussion in Deutschland und im Ausland ein. Bereits in den Folgejahren nach seiner Erscheinung, 1795, wurde die deutsche Ausgabe ins Französische, Englische und Dänische übersetzt. Allein während der Romantik beteiligten sich 75 namhafte Autoren wie Fichte, Schlegel und Hegel sowie Jean-Paul, Herder, Novalis und Hölderlin am Diskurs um Kants Schrift. Die Charta der Vereinten Nationen gab Hoffnung, dass der ewige Frieden, Zitat, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe ist, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele beständig näher kommt. Zitat Ende. Doch diese Hoffnung war kaum mehr als trügerischer Schein. Bereits am 19. Dezember 1949, wenige Monate nach Gründung der NATO im April 1949, setzten die USA den Kriegsplan Drop Shot in Kraft. Er sollte 1957 mit der Remilitarisierung Westdeutschlands umgesetzt werden, die umfassende Zerstörung der Sowjetunion. Als dann 1957 die Sowjets den Satelliten Sputnik in eine Umlaufbahn bringen konnten, wurde der Krieg vertagt. Weitere Kriegsplanungen folgten und führten zum Teil zu Stellvertreterkriegen: Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien. Nur wenige Monate nach dem Maidan-Putsch im Februar 2014 wurde im darauffolgenden September das US-Langzeitstrategiedokument Win in a Complex World 2020 to 2040 verabschiedet. Darin erhielten die US-Streitkräfte den Auftrag, die Bedrohung durch Russland und China abzubauen. Im Oktober 2022 bekräftigte Biden diese Vorgaben noch durch die Absicht, weltweit einen dauerhaften Vorteil zu sichern. Die Welt strebt nun unaufhörlich einem heute kaum vorstellbaren Inferno zu. Am Morgen des 23. April trafen sich der Komponist Rainer Bartesch, Tino Eisbrenner und Ulrich Hoppe in der Kaliningrader Lutherischen Auferstehungskirche mit dem Bischof Sergei Holzwert und Arkadi Feldmann, dem Dirigenten des Kaliningrader Sinfonieorchesters, um dennoch die Möglichkeit der Uraufführung der symphonischen Dichtung sowie einer künftigen Zusammenarbeit anzudenken. Spontan wurde für den Abend ein Konzert von Tino Eisbrenner in der Auferstehungskirche eingeplant. Am Nachmittag wurde eine Wanderung auf der Kurischen Nehrung unternommen, einem gut 40 Kilometer langen, schmalen Landstreifen, 0,3 Kilometer bis 3,6 Kilometer breit, zwischen Haff und Ostsee, der sich im Süden ans Festland, Samland anschließt und im Norden an die Mündung der Memel grenzt. Eine atemberaubende Dünenlandschaft tat sich auf. Spontankonzert von Tino Eisbrenner. Am Abend trat dann Tino Eisbrenner in der Auferstehungskirche auf. Zur Überraschung hatten sich einige Gemeindemitglieder sowie zwei junge Damen aus Moskau eingefunden, die der Nachfolgeorganisation der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft angehören und exzellent Deutsch sprachen. Auch der Erzbischof war anwesend. Die von Tino Eisbrenner vorgetragenen Lieder bewegten die Besucher. Unvergessen wird allen Eisbrenners Ausführung sein, aus welcher Motivation heraus er die russischen Lieder übersetzt und in Deutschland bekannt macht. Zitat: Ich möchte kurz erklären, warum ich das mache, die russischen Lieder, vor allem im Moment russische Lieder, ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben im Moment eine sehr schwierige politische Situation, die begann schon vor mehr als 10 Jahren. Plötzlich merkte ich als Künstler und als Mensch, dass eine Kultur, die ich als Kind kennengelernt hatte, weil ich in der DDR geboren bin, nämlich die russische Kultur, von der wir sehr viel erfahren haben, wir kannten die Bücher, wir kannten die Filme, wir kannten die Kultur, in Deutschland immer weniger wurde und weniger und weniger. Und wir wissen, wenn man etwas nicht kennt, dann kommt die Angst vor dem Unbekannten. Und deswegen dachte ich, man muss als Künstler, die Kunst muss verhindern, dass die russische Kultur in Deutschland verschwindet, dass sie unbekannt wird. Genauso wie es wichtig ist und auch zum Beispiel in großen Konflikten, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wichtig war, dass die deutsche Kultur in Russland bekannt war. Die deutsche Kultur hat uns eigentlich gerettet, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Weil die Russen wussten oder die Sowjets wussten, es sind nicht nur Barbaren, diese Deutschen, sondern wir haben auch Bach und Beethoven, Schiller und Goethe. Und um diese Brücke zu erhalten, habe ich also angefangen, russische Lieder, sowjetische Lieder ins Deutsche zu übersetzen. Ein großer Erfolg in Deutschland ist natürlich, wenn Leute zu mir kommen und sagen: Ah, was war denn das für ein schönes Lied? La 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 la. Und ich sage: Ein russisches. Und so habe ich also in diesem Jahr auch mich mit Puschkin beschäftigt und ein Puschkin-Programm mit einem Musiker zusammen ein Puschkin-Programm entworfen, weil Puschkin 225 Jahre alt geworden wäre. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn es Orte auf der Welt gibt, wo man Puschkin-Denkmäler kaputt macht und wegnimmt, dass dann Puschkin selbst zu Wort kommen kann. Ob nun in Russland oder in Deutschland oder überall auf der Welt, die Kunst kann helfen, diese Brücke zu bauen. Und so möchte ich jetzt ein Lied singen, das eigentlich gar kein Lied war, sondern ein Gedicht von Puschkin. Ich habe das in unsere Sprache, ins Deutsche übersetzt, dann kam eine Melodie dazu und nun ist es ein Lied. Und es ist zum Geburtstag von Puschkin am 6.6. in diesem Jahr. Zitat Ende. Besuch des Kant-Museum in Wesjolowka, ehemals Jutschen. Am letzten Tag der Reise nach Kaliningrad sollte es über Tschernjachowsk, ehemals Insterburg, in der russischen Oblast Kaliningrad zum Kant-Museum in Wesjolowka, ehemals Jutschen, von 1938 bis 1946 Kanthausen gehen. Als Kants Vater 1744 schwer erkrankte und 1746 verstarb, musste Kant nicht nur für sein eigenes Auskommen, sondern auch für das zweier jüngerer Geschwister sorgen. Der Studiosus Philosophiae verließ 22-jährig Königsberg und nahm Anstellungen als Hauslehrer an, zunächst bis etwa 1750 bei dem reformierten Prediger Daniel Ernst Andersch. Tätig 1728 bis 1771 in Jutschen, gehörte damals zu Gumbinnen, einer Schweizer Kolonie meist französisch sprechender Siedler. Die Kirche in Jutschen gilt als erste französisch reformierte Kirche in Preußen. Der Gottesdienst wurde zweisprachig abgehalten. Der Student unterrichtete auch die Söhne des dortigen Schulmeisters Johann Jakob Chalett. Jutschen war einer der wenigen Orte außerhalb Königsbergs, die Kant im Verlauf seines Lebens besucht hat. Nach 1945 wurde das Gotteshaus landwirtschaftlich genutzt und später als Steinbruch für Schweinestall und Straßenbau. 1985 wurden die letzten Reste abgetragen. Als russische Medien 2013 über das verfallene Pfarrhaus berichteten, reagierte Russlands Präsident Wladimir Putin sofort. Putin schlug vor, Kant zu einem Symbol des Kaliningrader Gebiets zu machen. Das russische Staatsoberhaupt erklärte, dass der Philosoph nicht nur in der Region, sondern für ganz Europa zu einer Symbolfigur geworden sei. Umgehend wurde beschlossen, das mehr als eine Autostunde von Königsberg entfernt gelegene Haus als Teil einer dem Philosophen gewidmeten Kultureinrichtung wieder aufzubauen. Das alte Pfarrhaus in Jutschen wurde in die Liste der in Russland vorhandenen Kulturerbeobjekte aufgenommen. Die gelungenen Rekonstruktionsarbeiten hat eine Spezialfirma aus Moskau ausgeführt. Im August 2018 konnte das Museum eröffnet werden und rechtzeitig zu Kants 300. Geburtstag wurde das einladende Gästehaus in Fachwerkbauweise fertiggestellt. Diese positive Entwicklung hat leider bisher nur wenig Aufmerksamkeit bzw. gar keine in der deutschen Öffentlichkeit gefunden. Die profunde Ausstellung überraschte mit Seiten von Kant, die vielen von uns nicht bekannt waren. So die technischen Zeichnungen und akribischen Naturbeobachtungen. Der Besuch dieses Kant-Museums war sicherlich eine der Überraschungen auf den Besichtigungen in und um Kaliningrad. Zitat: Ein wunderbar konzipiertes Haus der Kontemplation und der Besinnung auf unsere Wurzeln. Vielen Dank dafür. Wir wünschen diesem Haus und seinem Gästehaus viele interessierte Besucher und ein reges Geistesleben. Zitat Ende. Nur schade, dass dieses über eine Autostunde von Kaliningrad entfernte Juwel aufgrund der Entfernung und der negativen Äußerungen des Gouverneurs über Kant wohl nicht den verdienten touristischen Zuspruch hat.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute, am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.